Hallo und willkommen zum Amigo Podcast. Die Nominierten zum Spiel des Jahres sind da. Wir sprechen darüber heute mit einem altbekannten Gast. Aber zuerst, ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt die Jen. Hi, wie geht's dir?
Hallöchen, mir geht's super.
Das ist sehr schön. Und heute auch zu Besuch Christian Hildenbrand aus der Redaktion. Hi, wie geht's?
Hi, ihr beiden. So alt bin ich noch gar nicht.
Hallöchen.
Aber altbekannt, weil du gehörst ja schon zum Podcast mit dazu.
Du bist schon Teil unseres Inventars.
Ja, ich habe schon das Gefühl,
das klingt schön.
Wir dürfen schon gar nicht mehr Gast sagen.
Nein, auf keinen Fall.
Ich freue mich auch immer, da zu sein.
Ja, wirklich schön, dass du da bist. Und schön, dass es euch allen gut geht. Ich bin Feuer und Flamme. Ich finde es so gut, dass die Nominierungen da sind. Und wir freuen uns natürlich, wahrscheinlich wisst ihr auch schon warum. Aber bevor wir darüber sprechen, wollte ich mal fragen, was habt ihr denn so zuletzt gespielt? Wer möchte anfangen? Freiwillige vor.
Fangen wir bei Christian an, würde ich sagen.
Ha. Nicht gut. Bei mir? Okay. Ich habe tatsächlich ein sehr altes Spiel gespielt, namens Puerto Rico. Das ist von 2001 bei Alea und das war damals tatsächlich zum Spiel des Jahres nominiert. Heutzutage wäre das vermutlich irgendwo ganz, ganz hoch im Kennerbereich. Aber damals war das noch ein ganz normaler Kandidat für das Spiel des Jahres.
Ah, ich erinnere mich an dieses Spiel. Es ist auch echt gut. Aber
ich muss wirklich sagen, es hat bis heute auch nichts verloren, spielerisch. Es ist ein großartiges Spiel bis heute. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Partie gestern.
Das ist cool.
Ken, was hast du denn zuletzt gespielt?
Ja. Ich will's wissen. Let's go.
Okay, ich habe als letztes, wir waren nämlich vorletztes Wochenende in Wien und da haben wir uns für die Fahrt ein bisschen was mitgenommen, haben wir The Game gespielt, habe ich dann meiner Mama gezeigt. Hat eine Weile gedauert, bis wir wirklich das Spiel auch mal geschlagen haben, aber es hat dann geklappt. Also ich war wirklich, also das ist ein geiles Spiel, sehr cool.
The Game. Das.
Ich glaube, ich habe es schon gespielt, aber ich habe es schon ein ehemals nominiertes.
Ja.
Verdient auf jeden Fall.
Genau, ich finde auch, es hat gut gewirkt, aber ich bin damals nie dazu gekommen, es zu spielen. Ich glaube, ich habe damals etwas mehr Fleisch am Knochen gebraucht für die Spiele. So, ist so. Ist auch, glaube ich, immer noch so.
Was hast du denn als letztes gespielt? Etwas mit mehr Fleisch?
Etwas mit einer Menge Fleisch, und zwar ist dieses Fleisch in kleinen Gehegen und Käfigen gewesen. Ich habe nämlich einen Zootag gemacht und war erst im Frankfurter Zoo und habe abends Arche Nova gespielt und es war ein Traum, sage ich euch.
Oh,
es war
cool.
Ein Traum.
Ja, sehr schön.
Ich habe sogar den was ist das, Tierarzt? Tierdoktor?
Oh!
Ja, habe ich auch gleich geteilt, habe ich mich sehr gefreut.
Ich hoffe, er hat dir geholfen.
Der hat wirklich sehr geholfen. Ich hatte als Ziel, die Wissenschaftssymbole zu spielen. Und so als Honorable Mention, ich spiele aktuell relativ viele Brettspiele, muss ich wirklich sagen. Und ich habe auch noch Tiny Epic Dungeons gespielt. Das hat auch Spaß gemacht. Ist mal wieder so eins aus der Reihe, wo ich ganz zufrieden mit bin. Das macht irgendwie eine Menge Sachen dann doch ganz gut. Aber Arche Nova, also das... Ich hab wenig erwartet und habe sehr, sehr, sehr viel kohärentes Spieldesign bekommen. Auch in der Ikonografie und sowas war ich immer wieder überrascht, wie gut es funktioniert hat. Wenn man es mal lernt, dann ist es gar nicht mehr so schwer und man kann echt schöne Entscheidungen treffen. Toll. Also.
Ich bin auch gespannt. Es ist bereits bei mir. Ich habe es nur noch leider nicht gespielt. Aber da bin ich auch super gespannt drauf.
Jen, das ist auf jeden Fall... Das ist toll. Ist auch zu zweit richtig gut. Ich habe es jetzt einmal zu viert und einmal zu zweit gespielt. Und zu zweit hatte ich ein bisschen mehr Spielfluss, fand es aber zu viert dann doch gesellig. Kann ich sagen.
Okay. Sehr cool.
Ja, dann wollen wir doch mal... Seid ihr bereit? Wir gehen einfach rein, oder? In die Spiel des Jahres Nominierten.
Sowas von bereit.
Du machst den Anfang.
Ich mache den Anfang, ja. Ich führe uns da heute durch. Und zwar fangen wir an mit dem roten Pöppel zum Spiel des Jahres 2022. Nominiert sind Cascadia von Randy Flynn von Flatout Games, AEG und Cosmos. Ein Legespiel mit Punktsystem, so sah es zumindest aus. Ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, aber es hat ein ganz tolles Cover.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist richtig, die ganze Gestaltung ist großartig. Das ist ja von der Beth Sobel. Das ist, kennen wir unter anderem von Flügelschlag. Aha. Da hat sie auch schon ihre Finger im Spiel gehabt. Und das ganze Spiel ist einfach großartig gestaltet. Viel Natur, Tiere, Landschaften. Und es baut sich vor jedem Spieler so ein klein wenig eine Landschaft auf. Setzt seine Tiere drauf und versucht, die in bestimmte Konstellationen zu bringen, um damit dann Punkte zu machen. Ganz einfaches Spiel, sehr, sehr eingänglich von den Spielregeln. Und ich sag mal so, das war auch so ein bisschen der Top-Favorit in den Tippspielen.
Okay, wir haben schon so eine kleine Vorschau darauf, was wir später vielleicht mal zu waghalsigen Voraussagen uns bringt, in denen wir ja ganz gut sind. Ich finde, es sieht echt toll aus. Und also Flügelschlag hat ja auch im Stil irgendwie was mitgebracht. Und ich finde, Cascadia reiht sich da doch ganz gut ein. Ist das richtig Cascadia? Ja, sage ich das korrekt?
Ich glaube ja.
Okay. ich habe es tatsächlich noch nicht in der Hand gehabt, aber ich würde sehr gerne. Ich wäre dabei. Ich muss es mindestens mal testen, würde ich sagen. Ganz klar.
Lohnt sich auf jeden Fall.
Okay, ja.
Das könnte ich jetzt zu allen 6 Spielen sagen. Auf
Schwarz. Sagen wir auch immer wieder. Sagen wir immer wieder. Ihr seid das beste Publikum, das wir je hatten.
Also ich kann schon mal vorausgreifen, die Listen sind wirklich, wirklich toll dieses Jahr. Das kann ich so als Spieler auch sagen.
Und bei Cascadia muss man halt auch sagen, Full Art Cover, die machen einfach immer irgendwie was her. Ich weiß nicht, was es ist, aber das holt mich ab. Ich finde dann die Schachtel auch besonders schön. Also wenn das so, ja, das ist wie so ein Gemälde. Sie hat ja so ein bisschen was Bob Ross-artiges mit den Bergen und
sehr
so. Ne?
Schön.
Ja, vielleicht mag ich es deswegen.
Vielleicht hat er es auch noch damals gemalt. Ja, gut.
Aber im Stil, glaube ich, habe ich es ganz, ganz gut getroffen. Auf Platz 2 ist Scout von Kei Kajino von Oink Games. Und das ist mal also eine kleine Schachtel, oder? Also ich kenne ja diese Oink Games, die sind handlich.
Die Schachtel ist auch tatsächlich nicht größer als die üblichen. Jen, kennst du es?
Nee, leider auch nicht. Also die 3 habe ich leider noch nicht gespielt.
Okay. Scout ist ein Kartenspiel und wie Mirko schon gesagt hat, die Schachtel ist sehr klein, aber da ist Unmengen von Zeug drin. Neben dem Kartendeck, die 50 Karten, sind auch noch jede Menge Chips mit drin, die bereits ausgebrochen da drin liegen. Und vom Spiel her ist es so ein klein wenig verwandt zu unserem Graskariert. Man versucht Kartenkombinationen auszuspielen von der Hand, mit denen man die Kartenkombinationen der anderen übertrumpfen kann. Mehr Karten ist besser, höhere Kombinationen ist besser, gleiche sind besser als eine Straße und so weiter und so fort. Und auch mit dem Kniff, dass du deine Karten auf der Hand nicht sortieren darfst. Du musst die Karten so aufnehmen, wie sie am Anfang sind. Der Witz ist aber, die Karten haben jeweils 2 Zahlen. Eine oben, eine unten. Und du darfst am Anfang auswählen, will ich die Karten so rumnehmen, wie ich sie aufnehme, oder drehe ich sie einmal kollektiv komplett um. Und auch später, wenn du Karten dazu bekommst, du kannst Karten von anderen bereits ausliegenden Kombinationen, sogenannten Shows, aufnehmen und die darfst du dann auch drehen, wie du willst und an eine beliebige Stelle stecken. So wie unsere Zieh 3 Karten Aktionskarte, so rum, in Graskariert, ist es da eben auch. Du kannst Karten aus einer vorherigen Show, also sprich Karten, die von einem anderen Spieler liegen, kannst du eine aufnehmen und kannst sie beliebig drehen und irgendwo auf deine Kartenhand stecken und so deine Kartenhand verbessern. Es spielt sich flüssig, es spielt sich gut. Ich habe es noch nicht oft genug gespielt, um zu wissen, ob man es super zielgerichtet spielen kann. Ich habe noch so ein klein wenig das Gefühl, dass die Punkte so ein klein wenig arg schwanken. Also sprich dieser berühmte Swing zwischen ich habe die Runde gewonnen oder ich habe die Runde nicht gewonnen, dass es relativ viel ausmachen kann, was die Punktzahl betrifft. Aber vom Spielfluss her und von dem, was passiert und auch von den Emotionen, ganz, ganz viel Spiel in einer sehr, sehr kleinen Schachtel.
Okay, du hast mich auf jeden Fall überzeugt mit Spielfluss und Emotionen. Das liegt mir dann nämlich bei kleinen Schachteln schon sehr am Herzen. Und das finde ich auch für den roten Pöppel wichtig, dass das genau das stimmt.
Ja.
Dass man nämlich Leute mit reinzieht.
Es ist natürlich, wenn du vorhin die Illustrationen von Cascadia angesprochen hast, es ist sehr nüchtern. ich sag mal so, die Schachtel ist zeigt bereits, was im Spiel in der Schachtel drin steckt.
Genau, es macht keine falschen Versprechungen
und bleibt
sich in einem abstrakten.
Genau, es ist sehr, sehr einfach gehalten.
Design irgendwie selbst treu, wenn man es jetzt mal positiv sagt. Und es steht auch dann das Design nicht dem Spiel im Weg, muss man auch sagen, ja. Also ich finde es tatsächlich ganz hübsch jetzt, auch wenn ich, also wenn man die Tokens mit dazu betrachtet, mit dem kleinen Hut und dem kleinen Auto, da kommt schon ein wenig Spielgefühl rüber. Aber es ist natürlich, also, ne, ist eine kleine Schachtel. Finde ich aber cool, dass die kleinen Schachteln es auch in die rote Liste doch mal reinpacken. Ich glaube, ein bisschen kleiner als Cascadia ist Top 10, und ich entschuldige mich direkt für den Namen, von Aurélien Picolet von Cocktail Games, der auch die Illustration gemacht hat. Und das hat einen kleinen braunen Haufen auf der Spielpackung und ein Einhorn, was ich auch enorm interessant finde. Der Ersteindruck ist auf jeden Fall, es bleibt kleben, würde ich sagen. Und sieht auch relativ leicht und also leichtherzig aus, so ein bisschen wie so ein Quizspiel. Zumindest so kommt es so rüber.
Es ist kein Quizspiel, sondern ein Partyspiel.
Naja,
du musst hier nichts wissen. Also ihr habt es beide noch nicht gespielt, offensichtlich.
Nein.
Dann erkläre ich es einmal ganz kurz.
Auch den Zuhörern bitte.
Ja, natürlich. ich gehe davon aus, dass es hier weiterläuft, während ich rede.
Nein, bitte jetzt nicht mehr zuhören, danke.
Also, es wird eine Frage oder eine Aussage in den Raum gestellt, die von ganz klein bis ganz groß geht, von der Aussage her. Wenn man da mal ein Beispiel braucht, hat man keins da. Eine Frage, die dir zum Beispiel gestellt werden kann, wäre: Welchen Nutzen hat eine goldbeschlagene Grillzange bei einem Schiffsunglück? Solche im ersten Moment abstrusen Fragen werden in den Raum gestellt, und jetzt muss jeder Spieler außer dem einen, der gerade aktiv dran ist, muss jeder andere Spieler eine Antwort darauf geben. Und diese Antwort, die muss einzuordnen sein auf einer Skala von 1 bis 10. Top 10, da kommt auch letztendlich der Name her. Dazu bekommt jeder Spieler eine Karte im Vorfeld ausgeteilt, auf der seine Position in dieser Top 10 steht. Wenn du jetzt zum Beispiel, Mirko, eine 1 bekommen hast, dann heißt das, du solltest eine Antwort geben, die in der Top 10 ganz, ganz weit unten steht. Zum Beispiel bei der Frage, welchen Nutzen hat eine goldbeschlagene Grillzange bei einem Schiffsunglück, kannst du zum Beispiel sagen, ja, damit lässt sich der Anker hervorragend nochmal hochziehen, oder ich kann damit Delfine anlocken, die uns dann alle an Land bringen. Also irgendwas total Unsinniges.
Okay, das hört sich schon mal cool an.
Während derjenige, der die 10 hat, der sollte eine Antwort geben, die tatsächlich in einer Top 10 ganz oben wäre, weil es wirklich der größte, wichtigste, lebensrettende Nutzen auf diese Frage sein kann. Und alle anderen irgendwo dazwischen. Das Witzige ist, ich höre, was die anderen so antworten, und kann dann auch versuchen, mich so ein klein wenig einzusortieren und zu überlegen, oh, wo könnte der gewesen sein? War der eventuell auf der Nummer 6 oder 7? Ich habe die 4, das heißt, ich sollte etwas nennen, was weniger wichtig ist als das, was er gerade gesagt hat, aber doch noch wichtiger als das, was total abstrus war, und so weiter und so fort. Und auf die Art und Weise gibt jeder eine Antwort, und derjenige, der aktiv am Spielen ist, derjenige, der aktiv die Frage vorgelesen hat, der muss versuchen, anschließend, nachdem er alle Antworten gehört hat, die in die richtige Reihenfolge zu bringen. Top 10 von unten nach oben aufzubauen.
Lustig.
Und, okay, cool. Für jeden Fehler, der gemacht wird, verliert man sozusagen einen Chip. Hat einen gewissen Chipvorrat zu Beginn des Spiels. Man spielt eine Reihe von solchen Fragen durch. Und am Ende kommt halt drauf an, noch möglichst viele dieser Chips überzuhaben. Heißt, möglichst wenig Fehler beim Einordnen gemacht zu haben. Viel Spaß, viel Emotion, viel Lachen. Ganz, ganz schnell erklärt. Du fängst im Prinzip einfach an, ohne groß etwas zu erklären. Legst einfach los. Und der Begriff Partyspiel ist hier absolut richtig.
Das hört sich super lustig an. Also,
das hört sich wirklich gut an.
Ja.
Freue ich mich auch ganz ehrlich, das auf einem Amigo-Spiele-Nachmittag einmal zu spielen mit euch.
Oh ja, oh, das wäre so cool.
Ich glaube wirklich, dass wir da allesamt viel, viel Spaß mit haben werden.
Das machen wir. Das machen wir, und auch cool, das auf der Liste zu sehen. Also erstmal auch herzlichen Glückwunsch an alle, die da nominiert wurden. Wir freuen uns natürlich. Und also gerade Top 10 hört sich an wie ein Spiel, das man gut in die Sammlung packen kann und auch immer mal wieder auf den Tisch bringt, weil es überhaupt keine Hürde hat. Also ich bin echt, bei manchen Dingen habe ich echt Angst oder dass ich zu viel Zeit zum Erklären brauche und die Leute verliere. Und gerade solche Spiele, die man schnell auspackt, schnell spielt, die holen dann oftmals Leute ab, bei denen man denkt, na okay, bei denen kriege ich vielleicht nur das unter. Also cool. Uns hat einen kleinen braunen Haufen auf der Schachtel, was auch also ungewöhnlich für so ein Spiel des Jahres noch fehlt. Und ein Einhorn natürlich. Darf nicht fehlen.
Einhorn darf nicht fehlen.
Genau, das ist die rote Kategorie. Es gibt natürlich noch eine erweiterte Liste, über die gehen wir jetzt, sage ich mal, wegen der Zeit an der gehen wir ein wenig vorbei, aber sie ist nicht vergessen. Auch herzlichen Glückwunsch an die dort auftauchen. Und ich würde sagen, wir gehen mal zum blauen Pöppel. Also man sagt blauer Pöppel, ja, obwohl der so ein bisschen himmelblau ist. Darf ich normal blau sagen? Ist das korrekt?
Ich glaube schon.
Okay, ist gut. Gut, dann gehen wir zum blauen Pöppel. Nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2022 ist auf dem quasi im ersten Slot auch schon clever oder ganz schön clever. That's Pretty Clever Kids bei Wolfgang Warsch von Schmidt. Und das sieht auch super lustig aus. Also ich finde, der Aufforderungscharakter allein von der Spielschachtel macht da schon einiges her. Es hat nämlich, ganz wichtig, finde ich, eine kleine süße Katze vorne drauf. und es fügt sich natürlich auch in eine sehr bekannte und beliebte Reihe ein. In die ganz schön clever Reihe, wenn ich das korrekt sage.
Das ist letztendlich korrekt. Ganz schön clever, ja. War auf Fleißpunkt für Mirko. War auf der Nominierungsliste zum Kennerspiel des Jahres 2018. Ich werfe jetzt gerade die Jahre nicht durcheinander. Hat Wolfgang Warsch das Originalspiel schon untergebracht gehabt, auch Schmidt-Spiele, auch ein kleines Würfelspiel. Und mit auch schon clever haben wir hier die Kinderversion dazu. Da steht ja auch 5 plus als Altersangabe drauf. Und anstatt das wie beim großen Bruder Zahlen von Würfeln, gewürfelte Zahlen auf einem relativ umfangreichen Blatt eingetragen werden müssen, finden sich bei auch schon clever jede Menge Symbole und Farben. Die Kinder machen im Prinzip das Gleiche wie im großen Spiel auch. Sie versuchen in verschiedenen Kategorien, in verschiedenen Bereichen auf ihrem Spielblatt Dinge anzukreuzen, um damit Punkte zu machen. Der Witz damals bei ganz schön clever war, dass bestimmte Einträge in verschiedenen Kategorien ausgelöst haben, dass man in anderen Kategorien ebenfalls was machen durfte. Also wenn man irgendwo eine komplette Spalte in einem Raster voll hat, dann hat man als Bonus bekommen, du darfst jetzt in der Kategorie, was weiß ich, was grün, ebenfalls noch ein Kreuz machen. Oder wenn du bei blau irgendwas gemacht hast, darfst du in lila noch was tun und auf die Art und Weise sehr, sehr interessante Kettenzüge verursachen. Und ganz ähnlich ist es hierbei auch schon clever. Da haben wir 4 Bereiche insgesamt. Und wenn du irgendwo etwas erreicht hast, wenn du irgendwas Bestimmtes abkreuzen durftest, dann darfst du eben auch kettenzugmäßig in einer anderen Kategorie ebenfalls noch was tun. Das ist so.
Genau, und die Symbole sind natürlich auch sehr, ja, super, dankeschön. Genau, und es hat so eine, also es ist auch sehr kindgerecht mit so kleinen Bonbons und Geschenken und kleinen Kuchenstücken, Muffins und Donuts. Das ist alles relativ, also weit weg von Zahlen, würde ich jetzt mal sagen, und eher genau. hin zu kleinen Bildern, so mein erstes Roll and Write, so sieht das aus.
Das trifft es ganz gut, ja. Ich finde auch, wenn man sich die 3 Spiele anguckt, die sind alle wirklich sehr liebevoll gestaltet und ich glaube, so als Kind würde ich da komplett drauf abfahren. Also alles sehr, sehr schön.
Ja, ich finde es interessant, ab welchem Punkt man mit Roll and Writes anfangen kann und ich finde es cool, dass auch man merkt, das ist schon ein Genre-Blend. Also das Kinderspiel ist ein Genre, das Roll and Write ist ein Genre und das ist dann ein Kinderspiel Roll and Write, finde ich super interessant. Und total interessant, dass im zweiten Slot mit Quacks und Co. nach Quedlinburg, also Quacks und Co. Quedlinburg Dash, ja auch schon wieder so eine Kinderversion von einem Erwachsenenspiel dabei ist, auch von Wolfgang Warsch und Schmidt. Wild, finde ich, ist wahrscheinlich genau dieselbe Mechanik, würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster legen, wahrscheinlich etwas runtergekocht, aber
gar nicht mal so sehr. witzigerweise. Deine Klammer noch fertig zu führen, Wolfgang Warsch, Mitspiele, Kinderspiel zu einem bereits erschienen. Auch das Spiel, das da Pate stand für das Original, die Quacksalber von Quedlinburg, war ebenfalls 2018 fürs Kennerspiel nominiert. Also Wolfgang hat es geschafft. Mhm. 4 Jahre später wieder 2 Spiele zusammen auf eine Liste zu bringen. Vom Kenner zum Kinderspiel. Das ist schon eine ganz witzige Story.
Ja, herzlichen Glückwunsch auch da an der Stelle. Also Respekt.
Und um es ganz kurz zu machen, ja, es ist im Grunde wie das große Spiel auch. Du hast deinen Sack, aus dem du deine Zutaten ziehst. Die Zutaten haben verschiedene Eigenschaften. Du bewegst ein Tier auf einem Laufweg in Richtung Quedlinburg und hast dann die Möglichkeit, irgendwelche zusätzlichen Aktionen zu machen, je nachdem, was du an Steinchen oder beziehungsweise an Blättchen aus deinem Beutel gezogen hast. Es ist dieser Glückseffekt mit drin. Es ist dieses, ich kaufe neue Sachen nach und verbessere meinen Beutel mit seinem Inhalt. All das aus dem großen Spiel ist übernommen und letztendlich umgesetzt worden als Rennspiel. Du hast dein knuffiges kleines Holztier ganz, ganz toll bedruckt, mit dem du auf einem unglaublich schön gestalteten Spielplan dahin ziehst und immer schaust, oh, bin ich vor den anderen, Hilfe, da kommt einer von hinten, ich muss schneller werden und so weiter und so fort. Ganz, ganz toll umgesetzt.
Richtig cool. Oh ja, auch schon, also Quacksalber ist ja, also das Grundspiel sozusagen oder das Hauptspiel. Ist ja schon mal so ein tolles Spiel. Deswegen finde ich das, ich finde das immer so süß, wenn man dann die Kinder auch schon an sowas ranführen kann und mit einer einfacheren Version.
Ja, es ist wirklich, ist auch süß. Also auch das Cover da macht schon viel her. Und wenn man ein bisschen, also das Spielmaterial ist natürlich, ja, ist cute. Es zieht ein bisschen in Bann und ich glaube, genauso funktioniert es dann auch. Interessant, dass es dann nicht nur so alleine steht als Spiel, sondern auch immer so in der Referenz zu einem anderen Spiel. Ne? Also es ist wie auch so mein erstes Quacksalber. Auch irgendwie nett, dass quasi vielleicht eine ganze Generation das andere schon mal gespielt hat und die jetzt vielleicht Kinder haben, wo man sagen kann, ach ja, cool, mit euch kann ich dann das spielen. Und beide kommen irgendwie in den Genuss dieses Core Gameplays, wenn ich mal diesen englischen Begriff benutzen darf. Auch unheimlich schön gestaltet, wenn ich das sagen darf, finde ich, Zauberberg von Amigo Spiele und zwar von Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber und im Englischen Magic Mountain. Da habe ich gerade eben schon ein wenig in der Illustration gestöbert, weil ich das auch wirklich ganz, ganz, ganz schön finde. Vorne mit, ich glaube, Balduin heißt der Magier, im Erklärvideo auch genannt. Hat super viel Spaß gemacht und ich erinnere mich dran, Jen, ich glaube, du warst in der Gruppe mit dabei, wo ich es erklärt habe, gell?
Ja.
Ja, das ist ein Spiel, das mich sofort auch in seinen Bann gezogen hat durch den, ich sage jetzt wieder Aufforderungscharakter, aber es ist einfach so. Es ist eine Murmelbahn mit Spielfiguren und man lässt diese so runterrollen und je nachdem, welche Figur getroffen wird, bewegt die sich und am Ende muss man natürlich möglichst vorteilhaft diese Kugel nach unten machen, damit die ganzen Lehrlinge unten ankommen, bevor die Hexen das tun. Und das ist einfach ein sehr haptisches Spiel mit diesen Murmeln. Das macht echt Spaß und ist kooperativ auch, was ich auch immer super finde bei sowas. Hat schon ein paar Worte dazu gesagt und ich hatte es im Podcast schon einmal erwähnt, dass ich finde, dass es wirklich auch was ganz Besonderes ist. Ich weiß, es war auch bei uns lange, lange, lange im Gespräch intern. Das stimmt schon, ne?
Also, dass wir es machen, wussten wir sehr schnell. Aber, aber die Umsetzung, die war tatsächlich sehr hakelig. Bis dieses Spiel fertig war, hat mein Kollege, der Holger, in der Redaktion eine Menge, Menge Zeit reingesteckt und viel ausprobiert. Da war die Corona-Zeit natürlich auch toll, da saß er in seinem Büro im Homeoffice und hat Unmengen von Kugeln die verschiedenen Entwürfe an Berg runterrollen lassen, bis dann das fertig war, was jetzt eben in der Schachtel drin ist. Und, hätte er mitzählen können, das wäre ganz witzig gewesen, eine Zahl zu haben, wie oft eine Kugel rollen musste, bis das Spiel fertig war.
Oh ja.
Tatsächlich,
ich frag ihn mal.
Ein wunderschönes Kinderspiel, das auch meiner Erfahrung nach im Kindergarten auch hervorragend funktioniert. Die Kinder spielen ganz schnell allein auch damit. Dieser Aufforderungscharakter, Mirko, den du genannt hast, das ist genau das, was drinsteckt, was ganz, ganz wichtig ist. Aber es ist auch nicht banal. Du gehst da nicht einfach nur hin und legst eine Kugel oben hin und lässt sie rollen. Da ist auch durchaus schon so das allererste ganz kleine Wahrscheinlichkeitsbetrachtung mit dabei. Rechnen will ich das jetzt nicht nennen. Diese Kugel ja an mehreren Stellen auf diesem Spielplan sich immer entscheiden kann, rolle ich nach links oder rolle ich nach rechts weiter. Auf die Art und Weise kann man schon so ein bisschen schauen. Wenn ich die Kugel eher hier oben auf der linken Seite einsetze, dann trifft sie wahrscheinlich keine Hexe und ich komme mit meinem Zauberlehrling möglicherweise weiter runter, während auf der anderen Seite die Gefahr größer ist, dass ich eine Hexe treffe. Mhm. Diese kleinen Überlegungen, die gibt es tatsächlich auch schon bei den Kindern. Es ist nicht ganz so trivial einfach, von wegen, man macht halt einfach und schaut, was passiert, sondern man kann da tatsächlich schon erste kleine Überlegungen anstellen.
Vor allem halt die Gestaltung von dem Spiel finde ich fantastisch. Das mit der Murmelbahn, dass man sich da diesen kleinen Hügel mit dem Spielbrett aufbaut. Also das ist so ein tolles Spiel. Es sieht wunderschön aus und es macht halt auch Spaß. Und es macht auch Erwachsenen Spaß. Also
vergiss nicht die 3D-Figuren, die noch drin sind. Also es ist auch alles von vorne bis hinten einfach schön gestaltet.
Ja, 100%. Das ist ganz toll.
Und wir sind da ja auch leicht befangen, muss man sagen. Aber ich finde tatsächlich, dass das so ist. Ich finde es ganz, ganz schön, dass wir uns da mit unter die Nominierten zählen dürfen mit diesem Spiel. Und ich fand es auch richtig schön, das zu spielen jedes Mal. Auch das Video zu drehen hat Spaß gemacht. Und man hat schon auch gemerkt, es ist was Besonderes, gerade in dem Dreh. Wie zeigt man das? Wie kann man das überhaupt einfangen, wie so eine Kugel da runterfährt? Habe ich mir auch das erste Mal dann Videos angeschaut von Murmelbahnen und sowas, wie man sowas darstellen könnte und sowas. Wir sind dann relativ klassisch geblieben, aber irgendwie mal was Neues. Also toll. Finde es auch schön, dass es gleich feststand, dass es macht. Die Frage war nur, wie.
Genau.
Ja, richtig schön. Oh mein Gott, wir müssen echt schauen, dass wir durchkommen. Aber eine Sache muss ich noch sagen. Ich habe ja gesagt, wir sprechen nicht über die über die erweiterte Liste. Aber hier komme ich nicht dran vorbei. In der erweiterten Liste ist nämlich Fröschies. Es hat es zwar nicht zur Nominierung geschafft, aber es ist in der erweiterten Liste. Und ich kann nicht sagen, wie sehr ich mich gefreut habe, dass es in der erweiterten Liste ist. Das kann ich hier mal sagen. Ich finde es auch wirklich immer noch ein tolles, ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Hat tolle Emotionen und ich fühle mich sehr bestätigt. Ich habe immer gesagt, das ist cool. Ich habe von Anfang an dran geglaubt.
Es ist auch ein schönes Spiel.
Zumal ich nicht wirklich die Zielgruppe bin, aber ich habe einfach beschlossen, dass ich die Zielgruppe bin. So.
Zielgruppe sind die Leute, denen das Spiel Spaß macht.
Genau, und man merkt, das ist einfach ein bisschen größer, als man gedacht hat. Und es freut mich sehr. Ich finde es ein sympathisches Spiel.
Ja, auf jeden Fall.
Toll, dass es damit mit auftaucht. Wenn ihr wollt, können wir weitergehen zum anthrazitfarbenen Pöppel. Ich habe es richtig gesagt, sagt nicht mehr zum schwarzen Pöppel, es ist nämlich Anthrazit. Mhm. Das ist der Pöppel zum Kennerspiel des Jahres 2022. Auch hier 3 nominierte Spiele. Und im ersten Slot ist Cryptid bei Hal Duncan und Ruth Viers von Osprey Games oder Skellig Games. Ich habe es richtig gesagt mit Cryptid oder Cryptid.
Richtig, genau.
Und da wieder Fleißpunkt. Ja.
Ja, den kriegst du erst, wenn du mir sagst, was ein Kryptid ist.
Ist das nicht so eine Schlange? Ist das nicht, das ist so eine Schlange vorne drauf. Das ist bestimmt diese Schlange, die da vorne drauf ist. Auch ein cooles Cover sieht ein
bisschen aus wie so. Grundsätzlich sind das Wesen, von denen man nicht ganz hundertprozentig weiß, ob sie es gibt. Oder eigentlich weiß man hundertprozentig, dass es nicht gibt, aber es glauben nicht alle.
Ganz ausschließen kann man es nicht.
So Nessie, Yeti, Bigfoot und vergleichbare. Der Wolpertinger.
Was?
Den gibt's. Doch, den gibt's.
Elvedritsch?
Ja.
Elvedritsch gibt's doch auch.
Elvedritschen gibt's natürlich. Ich bin ja im Pfälzerwald unterwegs und ich kann dir sagen, ich sehe die regelmäßig.
Ich habe auch schon welche gesehen. Ja, also. Ja,
wir haben im Landauer Zoo 3 stehen. Und 3 Elvedritschen im Zoo.
Ja. Okay, finde ich aber gut, dass wir gleich isoliert haben, was das bedeutet. Es hat wirklich auch ein ganz tolles Cover, muss man wieder sagen. Es ist vorne drauf diese Schlange, wahrscheinlich angelehnt an Nessie, würde ich mal sagen, so eine Seeschlange. Im Hintergrund ein Vollmond und ein Haus. Und sieht so ein bisschen aus wie ein Movie-Poster von, keine Ahnung, die Schlange aus dem All oder sowas, finde ich.
Die also, Schlange aus
so dem wirkt All. Das. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen B-Movie-mäßig, aber sehr, sehr klar strukturiert. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe von dem Spiel noch gar nichts mitbekommen. Aber bestimmt kann einer von euch zumindest ein paar Worte dazu sagen.
Hust, hust.
Nee, tatsächlich kann ich das. Cryptid ist ein, wie es genannt wird, eine deduktive Monstersuche. Du musst dir vorstellen, du hast einen Spielplan, der aus verschiedenen Landschaften besteht und da sind auch noch diverse Teile drauf. Grüne Holzsteine, weiße Holzsteine, irgendwas in die Richtung. Und es geht darum, dass die Gruppe auf eine gewisse Weise gemeinsam, aber doch jeder gegen alle anderen, sucht, den Ort herauszufinden, wo sich dieses Monster befindet. Das Spiel ist so ausgerichtet, dass es exakt nicht mehr und nicht weniger ein einziges Feld gibt, auf dem das Monster sein kann. Dazu hat jeder Spieler einen Hinweis. Der eine weiß zum Beispiel, das Monster kann nicht auf einem Berg- oder Wasserfeld sein. Der andere weiß, es muss innerhalb von drei Feldern um einen grünen Spielstein herum sein. Auf die Art und Weise wird genau ein einziges Feld definiert, auf dem das Monster sitzt. Und es gilt für alle Spieler, dieses eine Feld zu finden. Und wer das als erster schafft, der gewinnt das Spiel. Das Ganze funktioniert letztendlich so, dass wenn du dran bist, fragst du einen Mitspieler oder eine Mitspielerin, du zeigst auf ein Feld und sagst, kann hier das Monster sein? Und dann kommt die Antwort ja oder nein. Ja, ist natürlich großartig, weil man eine Teilinformation hat, die einem vielleicht direkt weiterhelfen kann. Ein Nein bedeutet ebenfalls eine Info natürlich, wenn der sagt, nein, da kann es nicht sein und es handelt sich in dem Fall um ein Wasserfeld, dann kann man vielleicht schon davon ausgehen, okay, Wasserfeld ist wahrscheinlich nicht, aber vielleicht hat er auch nur gemeint, dass es nicht weit genug entfernt von dem oder nicht am Rand oder sonst irgendwie. Also gibt es noch verschiedene Möglichkeiten. Und jede Frage bringt Infos dazu, die das immer weiter einschränken und einschränken und einschränken und irgendwann weiß man dann, oh, es muss dieses eine Feld sein, das ist noch über, hoffentlich komme ich vor den anderen, hoffentlich bin ich schneller als die anderen, indem ich dann eben ganz konkret sage, hier ist es und alle müssen sagen, ja, und dann habe ich gewonnen. War das jetzt cool. Allkompliziert?
Spannend.
Nein. Nee, tatsächlich, ich glaube, ich habe es ganz gut verstanden. Das ist ja so ein Hexfeld und dann macht man Abfragen und danach kann man dann einschätzen, wo es sein kann.
Es gibt feste Szenarien, es gibt einen festen Aufbau, Karten definiert, über die baust du ganz bestimmt auf. Dann gibt es bestimmte Hinweise, die verteilt werden an die Spieler, auch je nach Spielerzahl. Und dadurch ist es gewährleistet, dass es immer exakt ein Feld gibt, auf dem das Monster eben sein kann. Das ist echt ein sehr ausgeklügeltes und interessantes Konzept.
Das gefällt mir sehr gut, so ein bisschen wie die Suche nach Sherlock Holmes, nur dass Sherlock Holmes über die Game-Mechanik ausgelagert ist und quasi Bigfoot ist. Also wie so Scotland Yard-mäßig, wisst ihr, was ich meine?
Sherlock Holmes ist Bigfoot, okay.
Ich sehe, wir denken genau gleich. Perfekt.
Wunderbar.
Okay.
Wird danach also, wirklich spezifiziert, welches Monster man gefangen hat?
Ich glaube, das ist am Anfang festgelegt.
Cool, das ist gut.
Jedenfalls, das Spiel ist wirklich ein klein bisschen eine Überraschung gewesen auf der Liste.
Ja.
Wir machen ja ein großes Tippspiel unter Redaktionsangehörigen über ganz Deutschland weg. Und von den 48 Mitspielern, die ich dieses Jahr hatte, haben es gerade mal 3 genannt.
Ach ja. Ui.
Das ist wirklich ein Außenseiter gewesen. Aber einer, der wirklich interessant ist und wo ich auch sehr gespannt bin, was da noch passieren wird rings um dieses Spiel.
Aber man hört da schon raus, dem wird schon Respekt gezollt, dieser Mechanik, ne, zu sagen, da gibt es genau ein Feld, das passt. Und die Deduktion ist tatsächlich auch spannend, ne, könnte ich mir gut vorstellen.
Auf jeden Fall.
Finde ich, also
ganz, hat ganz, auch viele Punkte. Ganz, ganz tolle Spielmechanik. Wirklich, wirklich sehr gelungen. Hat Skellig Games sich ein ganz, ganz tolles Spiel an Land gezogen.
Und keine Plastikfigur für Bigfoot, sondern schönes Holzmaterial, so wie es aussieht, mit Hexfeldern. Also wirkt sehr sympathisch, kann ich mir durchaus auch vorstellen. Ich finde das Thema auch cool. Also Man sieht das nicht, weil es, wie gesagt, ein Audioformat ist, aber als du davon erzählt hast, hatte ich den Mund offen und habe mir gedacht, wie cool. Ja, ich will Bigfoot jagen. Ich super. Gehen wir doch zum zweiten Slot und zwar zu Dune Imperium von Paul Dannen bei Direwolf, zum gleichnamigen Buch, sage ich jetzt mal, das vor kurzem verfilmt wurde und mit der Filmästhetik daherkommt, würde ich jetzt mal sagen. Cover ist schön, man sieht den Wüstenplaneten und ansonsten ist es, glaube ich, eine Polit-Simulation in der Gefahr, jetzt etwas Falsches zu sagen.
Hatte ich gehofft, dass du es bereits gespielt hast und was darüber erzählen kannst, weil ich hier tatsächlich zugeben muss, das ist das einzige der neuen Spiele, was ich noch nicht auf dem Tisch hatte.
Ich habe auf jeden Fall dazu schon ein paar Videos gesehen und ich muss auch sagen, ich bin noch nicht ganz schlau draus geworden, aber von was es, so wie es aussieht, ist es auf jeden Fall ein Spiel um Einfluss. Also es wird als politisches Science-Fiction-Novel-Based-Theme, kriegt es hier als Kategorie. Ist so ein Spiel, glaube ich, wo man auch Zeit mitbringen muss. Mit 60 bis 120 Minuten Playing Time. Hat aber einen Solo-Spieler, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es zumindest mal in den nächsten Tagen in die Hand nehme, ist relativ hoch, weil ich aktuell ganz gerne Solo spiele. Und es kommt natürlich mit einem, also es ist jetzt kein riesiges Board, aber da ist schon auch einiges an Spielmaterial dabei. Karten, Pöppel, Arbeiter, kleine Punkte. Haben wir Lust, sowas zu spielen? Ich meine, das ist jetzt auch eine persönliche Meinung.
Ich denke
Gibt's mal
mal,
an euch?
alles ausprobieren. Also gerade die beim Spiel des Jahres war das ein oder andere Spiel schon mal dabei, wo ich am Anfang gedacht habe, nee, das ist so gar nichts für mich. Und dann habe ich es
Ja.
doch mal ausprobiert. Und dann versteht man, warum es wenigstens auf der Nominierungsliste war oder sogar gewonnen hat. Und dann ist man irgendwie total gefangen. Also ausprobieren immer total gerne.
Also Dune Imperium war von Anfang an auch im Tippspiel ein sehr oft genannter Titel. Ich muss aber auch persönlich sagen, mich hat das einfach nicht angemacht, weil ich schon mit dem Buch von Frank Herbert damals nichts anfangen konnte. Das ist einfach nicht meine Welt. Ich konnte mit den Filmen nichts anfangen. Und deswegen hat mich dieses Spiel einfach nicht angesprochen. Ich freue mich aber tatsächlich, es zu spielen, weil der Spielmechanismus richtig klasse sein soll. Das ist eine Mischung aus auf der einen Seite ein bisschen Deckbilder, auf der anderen Seite Worker Placement. Der Autor, ich weiß nicht, ob er das Spiel Klong mit G hinten oder Clank, ist es im Amerikanischen, im Original, ob der das kennt.
Nee,
Das ist bei
noch nicht, ne.
Schwerkraft erschienen vor einigen Jahren. Das ist das andere Spiel, das Paul Dannen bislang gemacht hat. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das war auch ein Deckbilder, bei dem du im Dungeon unterwegs bist. Schön thematisch gemacht. Und da verspreche ich mir schon, auch in Dune Imperium insgesamt von der Spielmechanik und von dem, was mich spielerisch erwartet, durchaus was. Ob es aber wirklich als Solospiel auch wirklich taugt, weiß ich nicht so recht, weil die Jury ja selbst ganz gerne anpasst, für wie viele Spieler sie ein Spiel empfehlen. Und
Ja.
die Jury selbst sagt, intrigantes Strategiespiel für 3 bis 4 Personen. Die schließen also das Solospiel und das Zwei-Personen-Spiel so ein klein wenig aus ihrer Empfehlung aus.
Interessant, okay.
Aber frag mich
Ja,
nächste
dann.
Woche nochmal, bis dahin habe ich es gespielt. Das steht hier neben mir im Regal.
Ja, gerne. Ich frage dich auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich will es auf jeden Fall spielen. Alleine, weil ich das, also das ist ja fast in denselben Zügen erschienen wie der Remake des Original-Dune-Brettspiels, das ja so ein bisschen die ganz alte Schule mit Spielereliminierung und sowas ist. Und davon wurde mir abgeraten und es wurde dann quasi im selben Zug wurde dann Dune Imperium genannt. Und ich habe diese Empfehlung nicht leichtfertig hingenommen, sondern ich möchte die auch wirklich gerne ernst nehmen und spielen. Aber es ist einfach aktuell etwas schwierig, das unterzubekommen, denn es hat eine ordentliche Spieldauer. Ich kann es nicht alleine spielen. Muss ich vielleicht mal schauen, dass ich es mal auf den Tisch bekomme. Aber ich hätte Lust auf das Thema. Also für mich ist das halt ganz, ganz arg was. Also ich finde Dune, ja, es ist tief mit mir verbunden und ich mag Science Fiction und Worldbuilding. Ich bin auch so ein Fantasy-Typ. Typ, ne? Und Dune hat so viel Fantasy, die kann nicht mal Schusswaffen benutzen. Aber mehr dazu dann vielleicht in der extra Dune-Folge oder so, wie dem auch sei. Ich gehe mal zum dritten Slot und zwar zu Living Forest von Ask Christiansen.
Meine, also ich glaube zumindest, dass das nordeuropäisch sein müsste.
Genau, dann Entschuldigung an der Stelle, es von Pegasus Spiele und Ludonaut. Ich würde sagen, das ist ein Spiel. Ja, ich wusste, dass du seufzt. Mein erstes Ding war so, oh, ein Baum auf dem Cover und so kleine Dinge. Ich habe sofort irgendwie an Everdell gedacht. Mhm. Das war so mein erstes Ding. Und da bist du ja auch ein großer Fan. Ich finde, es sieht aber ganz toll aus.
Wunderschönes Spiel, also die gesamte Gestaltung ist total magisch und schön. Also das war auch eins der Spiele, die ich mir dann auch gleich geholt habe. Und das wurde dann auch schon hier gespielt. Also ich finde es ganz fantastisch, gefällt mir. Ist halt so komplett mein Ding. Christian, du hattest mir es ja dann auch mal rübergeschickt, so nach dem Motto, hier kann man jetzt auf der Boardgame Arena spielen. Und habe ich dann auch ausgetestet direkt dort und bin schockverliebt in das Spiel.
Wow.
Ja, es ist wirklich toll.
Das sieht auch super hübsch aus. Also wenn ich mir jetzt hier mal das Spielmaterial anschaue, jeder hat so ein kleines Board vor sich. Alles hat so eine grüne Waldoptik. Es gibt Kärtchen mit Tieren. In der Mitte hat man so einen Kreis mit kleinen Aufstellern. Ja, wow, magisch im Design. Sieht fast gar nicht so wirklich kennerspielmäßig aus, wenn ich ehrlich bin. Ne? Gar keine schwarze, harte Schachtel. Kein Imperium im Titel, sondern wirklich so klein und süß.
Total.
Pegasus hat ja auch Familie draufgeschrieben. Das ist so ein bisschen für den roten Pöppel, glaube ich, ist es zu hoch, weil das, was du im Spiel machen musst, doch einen gewissen Anspruch mit sich bringt. Ganz, ganz kurz erklärt, du hast ein Kartendeck auf der Hand, das du auch im Laufe des Spiels erweitern kannst, also ein bisschen Deckbilder drin. Und du spielst eine selbstbestimmte Anzahl von Karten aus, um damit festzulegen, welche Aktionen du dann in deinem folgenden Spielzug in welcher Intensität machen kannst. Da ist nur ein Haken mit dabei. Du kannst nicht wild alle Karten einfach auslegen, sondern da gibt es ein paar schwarze Karten mit dabei. Wenn du von denen zu viele aufdeckst, dann ist dein Zug oder dein Aufdecken sofort beendet und du verlierst auch eine mögliche Aktion. Also wenn du freiwillig aufhörst, machst du zwei Aktionen. Wenn du unfreiwillig aufhörst, darfst du leider nur noch eine Aktion machen. Das haut schon ganz schön rein. Also das kann einen ganz schön zurückwerfen. Yep. Und auf die Art und Weise musst du verschiedene Aufgaben im Spiel bewältigen, du musst Bäume bauen, du musst neue Karten kaufen, du musst Wasser löschen. All das wird eben über diese Karten gesteuert, die du ausspielst. Und das Schicke am Spiel ist zum einen dieses doch relativ einfache vom Ablauf, in das man auch recht schnell reinkommt, meiner Erfahrung nach. Zum anderen aber finde ich richtig, richtig schick die Tatsache, dass du auf verschiedenste Weise dieses Spiel erfolgreich für dich gestalten kannst. Du kannst gewinnen, weil du als Erster eine gewisse Anzahl Bäume hast. Du kannst gewinnen, weil du als Erster eine gewisse Anzahl von Feuer gelöscht hast. Du kannst gewinnen, weil du als Erster auf deinen Karten bestimmte Symbole drauf hattest in deiner Auslage. Und diese verschiedenen Möglichkeiten, die auch alle nebeneinander hervorragend funktionieren, machen dieses Spiel Living Forest zu einem großartigen Gesamt. In meinen Augen.
Ja, vor allem,
25 Partien gespielt und ich freue mich auf die nächste.
Ui.
Wahnsinn, ja. Also bei mir ist es auch gerade, wenn ich mich abends mal hinsetze und ein bisschen abschalten will, kommt das Spiel entweder auf den Tisch oder die Online-Variante. Was ich halt auch toll finde, sind dann so kleine Kniffe drin, wie zum Beispiel, Christian hat ja schon das Feuer angesprochen, wenn du das bis zum Rundenende nicht löscht, greift das Feuer halt deinen Wald an. Und wenn du selbst nicht genug Ressourcen hast, um das zu löschen, kriegst du zum Beispiel noch so ein Nachtvieh, Nachttier, das halt Negativpunkte bringt oder, wie gesagt, dein Aufdecken verkürzen kann, das halt keinerlei Vorteile hat. Also die Nachttiere in deinem Deck haben wenigstens noch irgendwie Vorteile, dass sie die Ressourcen geben. Aber das hindert einfach nur deinen Stapel. Und also, ganz fantastisch, das Spiel. Ich bin ganz verliebt.
Ja, ich finde es auch tatsächlich, sieht super schön aus. Ja. Ich muss da mal also sagen, ich weiß nicht, ob ich es in die Hand genommen hätte, wenn ich im Regal stehen würde, weil es genau, also das Thema ist zwar ganz nett. Aber ich glaube, jemand bei mir im Haushalt wäre auf jeden Fall begeistert von dem Thema und das würde dann allein schon da deswegen sorgen, dass wir es auf dem Tisch haben. Und dann wird es wahrscheinlich auch mich mit in den Bann ziehen.
Ja, auch mein Mann fand es ganz, ganz fantastisch, als wir das gespielt haben. Ich glaube, er war da auch, weil er auch Everdell total schön findet. Und also ihm hat es auch richtig, richtig Spaß gemacht.
Man merkt einfach jetzt mal, wenn man auf alle Nominierten blickt, wie gut doch das Design geworden ist und wie rund alles so wirkt. Also wir haben da ganz unterschiedliche Welten, die da aufgemacht werden und wie schön dann die Illustrationen in Szene gesetzt werden und das Thema und auch wir. Da hat sich auch einfach diese Branche enorm entwickelt, muss man mal sagen. Das sind wirklich alles eigentlich schöne Spiele, die eine Illustration ordentlich durchziehen, ja, oder so ein Design ordentlich durchziehen. Da eckt man eigentlich fast gar nicht mehr an. Das ist wirklich toll. Also Respekt. Alles, was ich mir davon angeschaut habe, hat Lust gemacht, das Ding zu spielen und hat auch ein Thema rübergebracht, ja. Muss man wirklich sagen. Ja, habt ihr denn was, das ihr ein wenig vermisst habt bei den Nominierten ganz persönlich oder nochmal Honorable Mentions aus der erweiterten Liste? Habt ihr da vielleicht jeder noch ein Spiel oder so, wo ihr euch gewundert habt?
Gewundert nicht. Da sind einige Spiele auf der Empfehlungsliste, die ich selbst total toll finde. Sowas wie Archinova, Cora. Aber was ich jetzt erst durch die Empfehlungsliste gefunden habe, ist Clever. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Da bin ich mir nie so sicher. Das ist so ein lustiges Wortspiel. Man hat ein kleines Kleeblatt vor sich liegen und da kommen Wortkarten drauf. Und du hast... Diese Kleeblätter haben alle vier, also sind alle vierblättrig. Und aus diesen beiden Worten musst du irgendein Wort finden, das beide beschreibt oder beide verbindet. Schreibst das dann auf dein Kleeblatt, auf jede Seite. Nimmst die Karten dann wieder runter, steckst noch eine zufällige dazu oder je nach Schwierigkeit sogar zwei. Und dann wird reihum bei jedem das Kleeblatt von den anderen wieder aufgebaut. Also dann wird wirklich diskutiert, passt das jetzt eher zu der Seite oder zu der Seite? Und und wenn die Mitspieler sozusagen richtig zugeordnet haben, bekommt die ganze Gruppe, also es ist ein kooperatives Spiel, bekommt es Punkte, je nachdem, ob es in der ersten oder im zweiten Anlauf geschafft wurde. Und das ist so ein richtig cooles Spiel. Das hatten wir vor, ich glaube, 2-3 Wochen. Ich hatte es mir dann direkt bestellt, mit Freunden gespielt. Wir haben an dem Abend einfach nichts mehr anderes gespielt. Wir haben dauernd gesagt, okay, noch eine Runde. Und wir wurden dann Stück für Stück auch immer besser, aber wir haben dann irgendwie diese magische, ich weiß gar nicht, diese magische Grenze von 20 oder 25 Punkten nicht erreicht. Und dann, ach komm, und jetzt spielen wir noch eine Runde und noch eine Runde. Und wir hatten da so eine Gaudi dabei. Das hat so Spaß gemacht. Also das ist so mein kleines Highlight.
Das hört sich super an. Das würde ich auch mitspielen. Also ich finde so Wortrate-Spiele oder so Kombinationsspiele, finde ich seit Codenames eigentlich voll der Fan davon und das wirkt jetzt so ein bisschen wie, als wäre das noch in so einem Party-Format, in so einem lockeren.
Mhm, total.
Cool. Super. Ich bin natürlich auch gespannt, was Christian mit reinwirft.
Ja. Na, ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich finde, dass alle neuen Spiele, die nominiert wurden, großartig sind. Wie gesagt, Juni Imperium habe ich noch nicht gespielt, aber ich erwarte vom Spielmechanismus eine Menge. Und auch die Empfehlungslisten sind durchgehend, vor allem die im roten Bereich, in meinen Augen alles Spiele, die sofort auf den Tisch dürfen. Ich finde das Seven Wonders Architects, finde ich, ein ganz, ganz tolles Familienspiel. War mit relativ hohem Glücksanteil, aber ganz, ganz tolle Spielregel, tolles Material, echt klasse gemacht. Meine Überraschung auf der ganzen Liste ist tatsächlich Magic Rabbit. Da war ich sehr erstaunt, als das genannt wurde, als diese Schachtel bei der Präsentation der nominierten und empfohlenen Spiele, der sogenannten Longlist, als diese Schachtel mit dabei war, weil das hatte ich überhaupt nicht mehr im Blick. Das habe ich vor einem halben Jahr, habe ich das mal gespielt. Das ist ein ein kooperatives Spiel, bei dem die Spieler gemeinsam versuchen, die Hasen unter die richtigen Hüte zu bringen. Das sind memomäßig liegen Blättchen in der Mitte aus und in deinem Spielzug versetzt du zwei Hasen oder zwei Hüte oder sonst irgendwie Dinge vor dir auf den Tisch. Ich krieg's gar nicht mehr so hundertprozentig zusammen, um zu versuchen, nach einer gewissen Zeit alle Hüte in der richtigen Reihenfolge zu haben und die richtigen Hasen darunter. Und jeder halt hat immer nur so eine Teilinformation, cool, nämlich die Sachen, die er sich selbst emo-mäßig angeschaut hat. Und dann ärgert man sich drüber, dass jetzt jemand ausgerechnet von Position 2 den Zweierhut wegnimmt, den habe ich doch gerade erst hingetan, lass den doch verdammt nochmal liegen und so weiter und so fort. Hatten wir richtig, richtig viel Spaß, als wir das gespielt haben.
Ist noch süß, also hat so dieses Zauberer-Häschen-Tauben-Thema mit dabei.
Genau, auch Tauben sind ebenfalls mit dabei, genau.
Ja, sieht cool aus.
Also das war für mich eine wirkliche Überraschung, weil mit dem Spiel hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Alle anderen sind, ich will jetzt nicht sagen voraussehbar gewesen, aber die sind überwiegend auch oft genannt worden im Vorfeld. Dementsprechend die super Überraschungen sind jetzt dieses Jahr ansonsten in meinen Augen zumindest nicht dabei.
Okay, ja, ist ja auch fair, wenn das alles gute Entscheidungen war, die gar nicht so wirklich überraschend sind, ist das ja auch irgendwie ein Kompliment irgendwie, ne? Dass das da so eine gut organisierte Liste ist, die dabei rausgekommen ist. Freut man sich ja auch sehr. Ich bin auch großer Fan von der Liste. Ich habe ja schon gesagt, an Fröschis, ich musste das unbedingt erwähnen. Und bei mir ganz klar Arche Nova, da hätte ich mir durchaus erwartet, dass das auf die nominierten Liste kommt, da war ich etwas überrascht. Ich glaube, es war vielleicht etwas zu schwer. Es war etwas zu heavyweight in der Mechanik. Das ist aber nur so eine Vermutung. Ich habe die anderen natürlich auch noch nicht gespielt, die muss ich unbedingt mal ausprobieren, aber Arche Nova hat einfach gefühlt alle Spielmechaniken drin. Also so fühlt sich, war mein erster Eindruck von, hier muss man das machen und hier muss ich dann Karten spielen und dann muss ich hier bauen und dann muss ich noch meine Worker setzen und dann muss ich Set Collection machen. Aber es greift alles sehr schön ineinander und dieses Gefühl hatte ich gefühlt, also das ist schon länger nicht mehr, dass es wirklich so einwandfrei alles funktioniert hat und mich auch solo an den Tisch geholt hat immer wieder. Da habe ich aktuell auch einen richtigen Sog, das spüre ich auch. Also das Spiel hat dafür gesorgt, dass ich in den Zoo gegangen bin. Damit ihr versteht, was für ein Zug das hat. Einfach ganz, ganz toll und hat bei mir auf jeden Fall jetzt schon irgendwie einen Platz in meinem Herzen. Und ich glaube, die Community hat das ja auch schon relativ hoch gelobt, als das rauskam und so. Das fliegt nicht unter dem Radar. Dann auf der anderen Seite natürlich auch schön, dass Nominierte fürs Kennerspiel dann ein wenig mehr Licht bekommen, ne? Ein bisschen mehr Scheinwerferlicht, wo die anderen Spiele vielleicht auch schon genug Scheinwerferlicht abbekommen haben. Von daher würde ich sagen, können wir schon mal schauen. Wollt ihr eine Prognose abgeben? Wollt ihr was dazu sagen? Roter Pappel haben wir 3 Stück, Cascadia, Scout und Top 10. Was ist euer Bauchgefühl?
Also so von dem, was Christian erzählt hat, hören sich alle 3 toll an. Ich habe mir jetzt auch wirklich welche aufgeschrieben, die ich noch unbedingt ausprobieren möchte. Mein Bauchgefühl sagt Cascadia.
Dem schließe ich mich auch an, ja. Also ich glaube auch, dass Cascadia ist das auch von den dreien natürlich das klassischste Familienspiel. Und ich glaube, dass Cascadia sehr, sehr gute Chancen hat.
Okay, ich gehe nur nach meinem Bauchgefühl hier, klar. Ich sag Top 10, weil das so ein Just-One-Gefühl bei mir auslöst. So nach der Art und Weise, wie man spielt. Und das hört sich irgendwie cool an. Also das ist auch das, was ich am ehesten davon, das muss ich spielen von diesen dreien, sage ich mal so. Ja, deswegen nehme ich das mal mit. Aber ich verstehe, woher ihr kommt. Das sieht auch aus wie, ne? Okay, Blauer Pöppel, muss man natürlich wieder sagen, sind wir leicht befangen. Ich weiß gar nicht, ob wir da frei urteilen dürfen. Also ich fange mal an. Ich hoffe, ich möchte gar nicht tippen. Ich hoffe, dass die Innovation von Zauberberg überzeugt. Das, ja, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen.
Geht mir genauso. Ich drück uns die Daumen.
Genau, mehr sag ich auch nicht dazu. Also ich drücke auch ganz fest in die Daumen.
Ich glaube, dass Zauberberg ein absolut außergewöhnliches Spiel ist, das von Kindern allein gespielt werden kann und dass es absolut wert ist, auch entsprechend Kinderspiel des Jahres zu werden. Aber ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich habe persönlich einen anderen Favoriten.
Das ist auch fair, das darfst du gerne haben.
Ja, mein persönlicher Favorit ist tatsächlich mit Quacks und Co. Da habe ich so viel Spaß beim Spielen gehabt und habe auch gesehen, wie viel Spaß die Kinder haben. Mein Sohnemann, der eigentlich auch durchaus Arche Nova und Terraforming Mars mit mir spielt, der hat unendlich viel Spaß gehabt mit Quacks und Co. Und wir haben da gleich 2-3 Partien in Folge gespielt und er hat sofort wieder gefragt, spielen wir es nochmal. Und das ist einfach auch ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr guter Gradmesser für mich. Und wobei es fast schon so ein bisschen in Richtung Familienspiel geht. Ich kann nicht beurteilen, ob die Kinder es allein spielen können. Da ist der Zauberberg ganz, ganz klar vorne. Den Zauberberg, den können Kinder auch ohne die Erwachsenen spielen. Da brauchen die Erwachsenen nicht dazu. Das kann ich nicht beurteilen bei Quacks und Co. Dafür habe ich es einfach noch nicht mit Kindern gespielt. Persönliche Meinung von mir als Spieler und mit dem, was ich an Reaktionen gekriegt habe, ist es für mich eine kleine Nasenlänge vorne.
Genau, und wenn man sagt, es haben alle verdient, ja, dann muss man auch zulassen, dass man irgendwie für alle da ins Rennen gehen kann, finde ich auch nur fair. Ja,
ich werde am 20. Juni natürlich ohne jegliche Frage für Zauberberg die Daumen drücken und freue mich auf die Preisverleihung in Hamburg dann. Und natürlich, ja, verdient haben es alle.
Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Das war jetzt, auch wenn wir die Spiele so durchgehen, muss man einfach sagen, ja, also die Auswahl ist top und ich gönne es sozusagen jedem und freue mich auch für jeden ehrlich mit, weil wir feiern da auch ein bisschen die Spielekultur und dass wir so schöne Spiele überhaupt haben, ja, die da immer wieder neu rauskommen. Das finde ich immer wieder schön. Und deswegen, ich drücke Zauberberg die Daumen, aber nur ein bisschen, weil es halt mein Kind ist, das in die Schule geht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich freue mich auf die anderen Kinder. Aber man ist natürlich ein bisschen befangen. Genau, gehen wir doch zum Anthrazit-Kennerspiel des Jahres 2022. Hatten wir Cryptid, Dune Imperium und Living Forest. Jen, ich glaube, was meinst du?
Also wahrscheinlich, auch von der Spielerklärung, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht sogar Kryptid wird. Aber ich möchte eigentlich, dass es Living Forest wird, weil ich halt, wie gesagt, in das Spiel ganz doll verliebt bin.
Christian?
Ich glaube durchaus an den kleinen Favoriten-Sieg Living Forest. Das Spiel ist einfach als gesamtes Werk ganz, ganz großartig. Deswegen gibt es für mich eigentlich keinen anderen Sieger in der Kategorie.
Also wenn nicht noch wie beim Wrestling Arche Nova mit so einem Stuhl von der Seite in den Ring steigt, dann muss ich sagen, ich sehe Dune irgendwie nicht, weil das eine Marke ist. Wisst ihr, was ich meine? Mm. Das wirkt irgendwie so komisch, das zum Spiele, wisst ihr, was ich meine, zum Spiel des Jahres. Das kann ich irgendwie noch nicht ganz so sehen. Und dann bin ich zwischen Cryptid und Living Forest. Und ich weiß nicht, ob die Deduktion mich so sehr ziehen würde, wie das, was ihr bei Living Forest beschrieben habt. Das ist relativ eng. Also ich sage leichtfertig, ich schließe mich mit Living Forest an, aber ich möchte mir ein Urteil auf jeden Fall vorbehalten, wenn ich die in den vorgesehenen Spielergruppen gespielt habe. Also ne, in den vorgesehenen Spieleranzahl am Tisch. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Aber Living Forest sieht echt... Ja, hat mich schon ein bisschen überzeugt. Gerade Jen hat ja, also...
Ja!
Ich glaube, verliebt ist schön. Ich weiß nicht, ob man in ein Brettspiel verliebt sein kann, Jen, aber ich glaube
schon. Doch, kann man schon. Also es gab schon das ein oder andere Spiel, wo ich dann auch... Flügelschlag damals war zum Beispiel so ein Spiel. Ich habe das Spielmaterial gesehen, ich habe das Spiel gesehen, hatte keine Ahnung, wie es funktioniert. Und habe es mir besorgt, weil ich einfach von der Optik das Spiel so toll fand. Und dann war es halt auch noch ein geiles Spiel. Also... Ja.
Wenn sie nicht Familie vorne drauf geschrieben hätten. kleiner Spaß am Rande.
Es gibt ja immer so ein bisschen so ein Gradmesser, wenige Wochen vor dem Spiel des Jahres. Das ist der Asdor in Frankreich, das Spiel des Jahres in Frankreich. Und dort gibt es auch drei Kategorien, also vier Kategorien, das Kinderspiel noch dazu. Aber in den Kategorien Familienspiel, Kennerspiel, Expertenspiel waren die drei Spiele, die gewonnen haben. Familie, Seven Wonders Architect. Kennerspiel, Living Forest. Ein Expertenspiel, Dune Imperium.
Ach, wow. Hm.
Also da gibt es auch durchaus eine gewisse Gewichtung.
Interessant, dass im Expertenspiel doch Dune Imperium dann so stark vertreten war. Es bleibt spannend, kann man einfach mal so sagen. Es bleibt spannend und wir können uns, wie gesagt, glücklich schätzen, dass die Auswahl so gut ist dieses Jahr. Und ich glaube, kann man schon sagen, es ist ein starker Jahrgang, oder? Oder ja. Lehne ich mich da zu sehr aus dem Fenster?
Nee, das würde ich auch so unterstreichen, ja.
Ja, ich finde auch, es sind ganz, ganz viele tolle Spiele dabei. Und was ich halt auch immer am Spiel des Jahres bei der zum einen Empfehlungsliste, aber auch Nominierungsliste toll finde, man entdeckt auch immer mal neue Spiele, von denen man, also so Clever zum Beispiel, habe ich mich erst nachdem ich es auf der Empfehlungsliste gesehen habe, mit auseinandergesetzt. Und dann ist es so ein geiles Spiel. Also
hat auch echt eine tolle Übersetzung mit So Clover. Finde ich auch toll. Mhm. Da ist die Übersetzung einfach, da haben die das Wortspiel mit übersetzt. Mhm. Großartig. Ganz selten hat man das, dass man so toll die Wortspiele mit übersetzen kann. Ja, einfach, ich freue mich, dass wir hier sind, dass wir über Nominierungen sprechen, dass es der Branche soweit gut geht und dass wir das irgendwie gemeinsam feiern können, dass wir alle gerne Brettspiele spielen. Und das ist das Ganze für mich auch und deswegen drücke ich eigentlich heimlich allen die Daumen und ein bisschen, wenn keiner fragt, natürlich für Zauberberg. Und wenn ihr nichts weiter hinzuzufügen habt, würde ich uns jetzt ins Outro begleiten und würde sagen, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Wenn es euch gefallen hat oder ihr Fragen habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast@amigo-spiele.de und folgt uns auf Social Media. Wir sind da fast überall. Wenn ihr es habt, dann sind wir wahrscheinlich da. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye.
Bye.
Ciao.